Neu im Job heißt neu im Team. Also erst einmal alle beschnuppern, herausfinden, wer wie tickt und wer mit wem wie gut kann. Aber auch, wo man sich selbst in so einem Team einbringen und etablieren kann. Gerade in altgewachsenen Teams kann das nicht immer einfach sein. Schließlich kann man auf Hierarchien stoßen, die man so vielleicht gar nicht erwartet hat. Oder auch auf eine Bürokultur, die man erst einmal durchdringen muss. Manch einer hat vielleicht sogar das Gefühl, sich verstellen zu müssen. Aber ist das gesund? In der heutigen Folge des Podcasts Entspannt in dem Beruf von der Techniker und Z spreche ich daher mit Steve Sperber. Sie kennt sich als Fachreferentin für Personalentwicklung bei der Techniker mit Teamstrukturen gut aus und weiß, wie man im ersten Job man selbst bleiben kann. Hallo Steve.
Hallo.
Für diesen Podcast haben wir ganz verschiedene Berufseinsteiger gefragt, was sie so umtreibt. Oft kam die Antwort, dass es ihnen ganz besonders wichtig ist, in das neue Team zu finden, dass es dabei aber so ein paar Probleme gab. Was mache ich denn, wenn ich in meinem ersten Job feststelle, dass ich mit den Kollegen oder mit den Kolleginnen überhaupt nichts gemeinsam habe?
Also zunächst mal gibt es Dinge, die man automatisch schon gemeinsam hat, nämlich die Teamziele. Man arbeitet gemeinsam auf ein Teamziel hin, man hat einen gemeinsamen Arbeitgeber, man hat eine gemeinsame Arbeitsumgebung und auch Menschen, mit denen man sich gemeinsam beschäftigt. Zunächst mag es vielleicht so scheinen, dass die Menschen einem fremd sind. Die ganze Situation ist ungewohnt. Aber bei genauerer Betrachtung stellt man möglicherweise fest, dass auch die 58-jährige Kollegin, die einem gegenüber sitzt, einen ganz interessanten Lebenslauf vorzuweisen hat und vielleicht ausgesprochen witzig ist. Und da kommt man sich schon näher.
Jetzt kann ja die Bürokultur von Team zu Team ganz verschieden sein. Wie kann ich denn herausfinden, wie mein Team tickt oder ob ich mich vielleicht im Job sogar verstellen muss?
Also verstellen würde ich es gar nicht nennen. Ich kann tatsächlich ich sein, solange ich meinen anderen Teamkollegen nicht auf die Füße trete, indem ich ihnen beispielsweise zu nahe komme oder ihre Werte und Gefühle verletze. Erst einmal, es ist gut, glaube ich, einfach zu beobachten. Zum Beispiel, welche äußeren Faktoren kann ich wahrnehmen? Wie sind denn meine Kollegen gekleidet? Wie ist der Habitus? Wie gehen sie miteinander um? Welchen Schmuck tragen sie? Sind zum Beispiel Piercings in Ordnung? Dann gibt's aber auch innere Aspekte, die ich betrachten kann. Persönlich im Umgang sieht man sich, gibt's eine Duzkultur. Über welche Themen wird in der Mittagspause gesprochen und wie wird mit Hierarchien umgegangen? Wenn ich zum Beispiel ein Piercing trage, muss das kein Problem sein. Es gibt Unternehmen, in denen das durchaus vollkommen in Ordnung ist. Aber vielleicht sollte ich es am Anfang erstmal draußen lassen, beobachten und danach vielleicht mal fragen, passt das denn eigentlich, wenn ich hier ein Piercing trage? Und dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich es wieder reinmache. Ich denke, dass man im Laufe relativ kurzer Zeit ein Gespür dafür bekommt, wie die Kultur ist.
Hast du vielleicht konkrete Tipps, wie ich ins Team finde, falls ich mich trotzdem schwer tue?
Also es kann schon sein, dass du dich schwer tust. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was du für ein Typ bist. Du kannst dich zum Beispiel auch im Vorfeld mal beschäftigen mit der Frage, bin ich eigentlich ein Mensch, der gerne mit anderen zusammenarbeitet, sehr eng zusammenarbeitet im Austausch, oder bin ich eher eine Art Individualist, der gerne seine eigenen Konzepte bastelt und für sich alleine werkelt? Hilfreich dabei kann zum Beispiel das Riemann-Thomann-Modell sein, das ja Anhaltspunkte dazu gibt, wie man sich einordnen kann. Grundsätzlich kann man aber darauf vertrauen, zu deiner Frage zurück, dass man nicht auf sich alleine gestellt ist. Man kann beispielsweise auch seine Führungskraft, seinen Chef, seine Chefin fragen, was es denn braucht, um sich in dieses Team hineinzufinden. Fragen ist dabei wichtig. Fragen, was kann ich genau tun? Wie kann ich jemanden ansprechen? Welche Erfahrungen gibt es im Vorfeld, um in das Team reinzukommen? Oftmals wird einem auch eine Person an die Hand gegeben, die mich quasi einarbeitet und der ich genau diese Fragen stellen kann. Ist das aber nicht der Fall, dann kann ich mir einfach auch jemanden raussuchen aus dem Team, der mir sympathisch ist und dem ich vertraue.
Du hast jetzt sehr viel davon gesprochen, was der Jobeinsteiger selber leisten muss. Hast du das Gefühl, dass man sich heute vielleicht selber onboarden muss?
Nein, ich muss mich nicht alleine onboarden, aber ich muss offen sein, ich muss neugierig sein, ich muss interessiert sein und ich darf aber auch darauf vertrauen, dass derjenige, der mich im Auswahlgespräch ausgesucht hat, der sich für mich entschieden hat, oftmals sind das ja mehrere Personen, dass sie mich auch tatsächlich haben wollen und dass sie ein Interesse daran haben, dass ich auch gut ins Team hineinfinde. Jedes Unternehmen macht das vielleicht auch unterschiedlich, aber alle Unternehmen haben das schon mal gemacht und haben Erfahrung darin und sie wissen, worauf es ankommt. Heutzutage ist es ja so, dass Unternehmen wirklich gerne die Mitarbeiter, die sie aufwendig eingestellt haben, auch behalten möchten. Und insofern kann man da auch auf Hilfe vertrauen. Und nochmal, Fragen. Fragen stellen geht eigentlich immer.
Gibt es bestimmte Punkte, die erfüllt sein müssen für ein besonders gutes Onboarding?
Beide Seiten müssen dazu beitragen. Ich selbst muss offen sein, ich muss Fragen stellen, ich muss neugierig sein und mich auch engagieren. Das wird von mir erwartet. Auf der anderen Seite wird mein neuer Arbeitgeber auch mir mitteilen, was er erwartet. Er wird mir sagen, worauf es ankommt, was wichtig ist für eine gute Zusammenarbeit. Darauf kann ich auch ein Stück weit vertrauen. Grundsätzlich ist wechselseitiges Interesse wichtig. Das heißt, das Unternehmen muss auch sich für den Mitarbeiter, für mich interessieren und muss mir Wertschätzung entgegenbringen, genau wie ich auch für den neuen Arbeitgeber.
Teams können ja sehr divers sein. Manchmal findet man noch nicht so gut rein. Ich möchte einmal ein Statement von einer Berufseinsteigerin einspielen und bin gespannt auf deine Meinung dazu.
In meinem ersten Job war ich die Einzige, die unter 30 Jahre alt war. Ansonsten gab es nur alte Menschen, mit denen ich nichts geteilt habe. Ich bin also nur zum Arbeiten hingegangen, habe mich neben diese Fremden gesetzt und abends bin ich einfach wieder heim. Dementsprechend war es total schwer für mich, mich in dieses Team einzufinden. Oft habe ich mich von oben herab behandelt gefühlt. Teils wurden sogar Machtkämpfe von meinem Rücken ausgetragen, sodass ich schließlich gekündigt habe, weil ich das Arbeitsklima als das Schlechte befunden habe.
Was mache ich denn in so einer Situation, wenn man einfach nicht miteinander auskommt oder wenn man sich sogar gebullied fühlt?
Ich glaube, das ist jetzt schon ein relativ harter Fall. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich unterschiedliche Unternehmenskulturen. Und es ist sicherlich nicht verkehrt, sich erstmal Zeit zu lassen und die Situation in Ruhe zu betrachten, allen gemeinsam eine Chance zu geben und mit ein bisschen ja Ausdauer auch da reinzugehen. Und nochmal zum Alter. Manchmal trügt auch der erste Eindruck. Und das Verhältnis kann sich relativ schnell wandeln. Ich hatte beispielsweise einmal eine ältere Kollegin, die konkret plante, direkt nach ihrer Rente nach Neuseeland auszuwandern. Das fand ich total inspirierend. Letztlich muss ich mir aber auch selbst treu bleiben können und mich wohlfühlen. Und ich muss sehr klar haben, wann auch der Punkt gekommen ist, wann ich möglicherweise darüber nachdenke, den Arbeitgeber zu wechseln. Das ist allerdings der letzte Schritt. Zunächst mal würde ich immer als Neuling erstmal Fragen stellen und ich darf auch kritische Fragen stellen. Warum ist denn die Kultur hier so, wie sie ist? Warum sitzen sich die Leute? Oder auch, warum reden sie so wenig miteinander? Warum gestalten sie ihre Freizeit nicht miteinander? All das darf ich fragen. Das wird normalerweise auch mit großem Interesse verfolgt.
Was kann ich denn machen, wenn ich permanent auf so eine reservierte Haltung treffe?
Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann mir zum Beispiel einzelne Kolleginnen, die mir sympathisch sind, in der Teeküche schnappen, um sie dort ein bisschen persönlicher zu fragen. Wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, abgelehnt zu werden, kann ich dieses Gefühl auch thematisieren und kann mal fragen, woran kann das denn liegen? Vielleicht trägt ja auch mein eigenes Verhalten dazu bei, ohne dass es mir bewusst wird. Ich kann also und sollte vielleicht dann auch ab und an mein eigenes Verhalten in Frage stellen. Wie wirke ich denn möglicherweise auf diese Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe? Und mache ich es ihnen vielleicht auch gar nicht so leicht, auf mich zuzugehen? Wenn ich ein bisschen mutig bin, kann ich auch einen meiner Kollegen mal ansprechen und ihn mal fragen, wie ich denn eigentlich wirke. Insgesamt würde ich so eine Situation allerdings als unwahrscheinlich einschätzen, dass tatsächlich permanent ich mit einer reservierten Haltung seitens meiner Kollegen rechnen muss.
Mhm. Würde ich gerne mal noch eine Anschlussfrage stellen, nämlich die, ob man denn immer mit dem ganzen Team gut klarkommen muss. Vielleicht reicht mir ja auch der eine Kollege in der Teeküche, oder?
Also das kam wirklich darauf an, mit was für einem Team ich es zu tun habe. Es gibt Teams, die sehr intensiv miteinander arbeiten, und zwar auch alle. Da muss ich mich relativ gut auch mit allen verstehen und alle relativ gut kennen. Es gibt aber auch Arbeitsplätze, an denen ich relativ eigenständig arbeiten kann. Vielleicht mit dem einen oder anderen Kollegen mich abstimmen muss. Und davon hängt es letztlich auch ab, wie eng ich mit allen anderen bekannt sein muss und wie gut ich mit ihnen zusammenarbeiten können muss. Grundsätzlich wird das aber kein großes Problem sein, weil das Team ja Verstärkung braucht und weil alle sich letztlich auch bemühen werden, dass ich relativ schnell ins Team finde.
Jetzt gibt es ja Teams, die sich eher wie Cliquen verhalten. Die gehen nach der Arbeit noch was trinken, die wissen sehr viel Privates übereinander. Andere Teams hingegen kommen tatsächlich nur zum Arbeiten zusammen und gehen dann nach der Arbeit sofort nach Hause. Welche Variante hältst du denn für die gesündere?
Als gesund würde ich grundsätzlich eine Teamkultur beschreiben, die sich durch Toleranz und Offenheit auszeichnet, sodass jeder eigentlich mit seinen Bedürfnissen Platz in diesem Team findet. Letztlich geht es darum, dass jeder sich wohlfühlt und die Bedürfnisse sind einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also es muss kein schlechtes Zeichen sein, wenn ein Team sich abends gar nicht miteinander trifft und wirklich nur in der Arbeitszeit zusammenkommt. Letztlich gibt es vielleicht Familien, gibt es sportliche Interessen, private Interessen, die dem entgegenstehen. Wenn sich jedoch eine Gelegenheit ergibt und ich werde eingeladen und mein Team trifft sich gerne mal abends, würde ich das als Neuling in jedem Fall erst einmal annehmen und gucken, vielleicht macht es Spaß, es ist ein super Zugang, um ins Team zu finden und danach kann ich mich immer noch entscheiden, ob ich das regelmäßig machen möchte oder auch nicht.
Nicht hingehen wäre auf jeden Fall nicht so ein gutes Signal, oder? Als Jobeinsteiger.
Das denke ich schon. Das wäre nicht wertschätzend und nicht offen. Und ja, ich weiß nicht, wie da meine Kollegen über mich denken würden, wenn ich das von vornherein ausschließen würde.
Ich würde an dieser Stelle gern nochmal ein Protagonistenstatement einspielen. Die Protagonistin hier hat einen sehr anstrengenden Chef beschrieben und würde dann gern wissen, wie sie bei solchen oder ähnlichen Problemen, die sie als dominanzgetrieben wahrnimmt, vorgehen soll.
Ja, also in meiner Marketingagentur wird bei jeder Gelegenheit getrunken, zum Beispiel bei jedem erfolgreichen Deal und manchmal auch einfach so. Und so konnte ich mich zwar mit meinem Team ziemlich schnell anfreunden, aber einer meiner Chefs war halt angetrunken und fing dann in dem Zustand an, mir und auch meinen Kollegen etwas zu persönliche Fragen zu stellen. Und einige von diesen Kommentaren waren echt sexistisch. Ich habe ihm dann meine Meinung gegeigt, aber seitdem bin ich ihm ein Dorn im Auge.
Also hier geht es ja auch um sexuelle Anspielungen und da würde ich vielleicht erstmal grundsätzlich sagen, dass sie inakzeptabel sind. Also das muss sich niemand gefallen lassen und das würde ich auch sehr klar und sehr sachlich an ihrer Stelle zurückweisen und würde dabei auch die Unangemessenheit herausstreichen. Je nachdem, wie ich die Situation einschätze. Vielleicht ist die Stimmung aufgelockert, Alkohol spielt mit rein. Ich habe auch meine Interessen am Arbeitsplatz, mich auch gut zu positionieren. Habe ich aber letztlich immer die Möglichkeit, auch den Betriebsrat einzubeziehen. Ich denke, das ist eher auch der Ausnahmefall. Ich muss mich darauf nicht unbedingt einstellen, wenn ich einen neuen Job antrete. Häufiger begegnet einem möglicherweise eine Art eher struktureller Sexismus, kann man es vielleicht nennen, Ungleichbehandlung könnte man auch sagen. Und das heißt, ich kann beobachten, dass Frauen und Männer zum Beispiel unterschiedlich behandelt werden, dass in den Führungsetagen in erster Linie Männer sind, dass es Männern vielleicht leichter fällt, attraktive Aufgaben und Jobs zu bekommen. Auch da muss ich mich wiederum fragen, ist das dann der richtige Platz für mich? Möchte ich und kann ich damit leben? Solche Strukturen werde ich als Neuling schon mal gar nicht verändern können. Ich persönlich glaube, dass so ein struktureller Sexismus und eine Ungleichbehandlung in der Zukunft immer weniger vorkommen wird. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt und Unternehmen werden immer mehr das Bewusstsein dafür bekommen, dass sie ihre Arbeitsplätze auch so attraktiv gestalten, dass deutlich wird, dass Frauen und Männer gleiche Chancen und Perspektiven bekommen.
Jetzt muss es ja nicht nur Konflikte dieser Art geben, sondern man kann ja auch einfach unter einem, ich sag mal, sehr stressigen, kontrollierenden oder übermäßig fordernden Chef oder eben einer Chefin leiden. Was macht man denn dann?
Ja, in diesem Fall ist es in jedem Fall wichtig, das Gespräch zu suchen und in den Austausch zu gehen. Wichtig dabei ist sicherlich, mit einer entsprechenden Haltung auch reinzugehen. Ein Schlagabtausch hilft niemandem. Wenn ich mich im Vorfeld schon ein bisschen sortiere und eine deeskalierende und konstruktive Haltung einnehme, stehen die Chancen gut, dass daraus auch etwas Positives erwächst. Vielleicht hilft es auch, mich im Vorfeld mit einem Kollegen auszutauschen und schon mal meine Gedanken zu sortieren oder auch eine Rückmeldung einzuholen. Wenn ich dann ins Gespräch gehe, kann ich auch meinerseits Vorschläge machen, wie ich die Arbeit eventuell aus meiner Sicht besser gestalten kann. Dafür kann es hilfreich und nützlich sein, sich Feedback-Regeln nochmal anzuschauen und sehr genau auf seine Kommunikation zu achten. Insbesondere, wenn ich vielleicht als Neuling noch nicht so genau die Kommunikation im Unternehmen kenne und auch ja das kulturelle Geflecht mir nicht so vertraut ist. Wer kann mit wem gut, mit wem darf ich wie sprechen? Welche Hierarchien habe ich möglicherweise zu beachten?
Hast du konkrete Kommunikationstipps oder Regeln für solche Gespräche?
Also ganz hilfreich finde ich immer die einfache WWW-Regel. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Da geht es darum, dass ich zunächst in einem Feedback erstmal meine Beobachtung darstelle, relativ sachlich, nüchtern, so wie ich sie wahrnehme. Danach deutlich mache, welche Wirkung es bei mir erzielt. Und im dritten Schritt Wunsch sage, was ich mir tatsächlich erwarten würde und was mir helfen würde. Um ein Beispiel zu nennen, zurück zu deiner Idee mit dem relativ fordernden Chef. Ich könnte zum Beispiel sagen, mir ist aufgefallen, dass die Ziele und Erwartungen an mich, vielleicht auch an die anderen Kollegen, so hoch gesteckt sind, dass ich sie eigentlich nie erreichen kann. Die Wirkung auf mich ist, dass ich in Stress gerate, dass ich mehr Fehler mache und am Ende frustriert bin. Der Wunsch an dieser Stelle wäre, die Ziele so zu bemessen, dass sie durchaus sportlich sein können, aber letztlich zu schaffen sind, sodass ich am Ende des Tages ordentlich was erreicht habe und zufrieden nach Hause gehen kann. Du hast nach Kommunikationstipps gefragt, da fällt mir auch noch das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun ein. Das ist ja eigentlich ein Klassiker, es wird auch 4 Seiten einer Nachricht genannt. Das hilft zum Beispiel darin, meine Nachrichten so zu vermitteln, dass sie in der Sache klar sind, dass mein Wunsch, den ich dann vielleicht zum Beispiel an meinen Chef oder auch an andere Kollegen richte, nicht anmaßend daherkommt, sondern annehmbar ist, dass ich wertschätzend und respektvoll im Kontakt mit demjenigen bin und dass dabei aber auch meine Bedürfnisse und Wünsche deutlich werden. Dieses Modell hilft eigentlich in allen schwierigen Kommunikationssituationen. Insofern empfehle ich es eigentlich sehr gerne.
Gerade in tradierten Unternehmen, häufig sind das ja Großunternehmen, findet man diese großen Teams, diese gewachsenen Strukturen, diese Hierarchien. Wir haben jetzt ja ein sehr problembasiertes Gespräch eben über solche Unternehmen geführt. Aber wieso zieht es junge Leute trotzdem in diese Konzerne? Sie könnten ja zum Beispiel auch in ein Startup gehen.
Startups haben natürlich ihren Charme und ihren Reiz. Große Unternehmen haben allerdings auch etwas zu bieten, was auch für junge Leute sehr interessant sein kann. Sie bieten zum Beispiel natürlich in großem Maße Sicherheit. Wenn ich dort erstmal meinen Platz habe, darf ich mir auch Gedanken darüber machen, ob ich dort vielleicht irgendwann mal eine Familie gründen will und eine Auszeit nehmen will oder mal ein Sabbatical machen will und nach Südamerika wandern will für 3 Monate. Diese Möglichkeiten sind im Großunternehmen leicht gegeben, weil es in der Regel Vertreter gibt, die die eigenen Aufgaben übernehmen können. Ich bin entbehrlich. Weitere Vorteile sind in Großunternehmen, dass sie in aller Regel verschiedene Standorte haben. Wenn ich beispielsweise in Hamburg eingesetzt bin und die Liebe verschlägt mich aber Richtung Süden, zum Beispiel nach München, dann habe ich mit Glück dort einen Standort, zu dem ich mich hinbewerben kann und kann meinen Lebensmittelpunkt verlagern, ohne das Unternehmen wechseln zu müssen, eine Kündigung schreiben zu müssen und zu riskieren, dass ein neuer fremder Arbeitgeber möglicherweise nicht passt. Große Unternehmen haben außerdem ein Interesse daran, mich systematisch zu fördern und zu entwickeln. Es gibt immer wieder neue Aufgaben und Herausforderungen in großen Unternehmen und dafür werden Mittel und Möglichkeiten bereitgestellt zu meiner Förderung, zu meiner Entwicklung. Und ich kann mich auch im Unternehmen zum Beispiel auf eine ganz andere Aufgabe bewerben. Ich kenne eine Kollegin, die ist ursprünglich Juristin und die hat sich dann für Gesundheitsthemen interessiert und hat sich dort so firm gemacht, dass sie letztlich das innerbetriebliche Gesundheitsmanagement mit aufgebaut hat. Insofern bieten Großunternehmen tatsächlich attraktive und breite Perspektiven sowohl in fachlicher Karriererichtung als auch in Richtung Führung. Nicht selten ist es so, dass in Großunternehmen im Topmanagement tatsächlich Vertreter sitzen, die Jahre zuvor ihre Ausbildung in genau diesem Unternehmen gemacht haben. Und das können tatsächlich Pluspunkte sein, die für ein Großunternehmen sprechen und die auch heute noch sehr attraktiv sind. Und dafür nimmt man vielleicht auch gerne langjährig gewachsene Strukturen und Hierarchien in Kauf.
Danke fürs Gespräch.
Gerne.
Ihr wollt noch mehr Tipps für den Einstieg in den ersten Job? Dann hört nächste Woche wieder rein in den Podcast Entspannt in den Beruf von Z und der Techniker. Dann spreche ich mit dem Diplompsychologen Hans-Georg Willmann. Der ist Karriereexperte und Coach und wird uns Tipps geben, was man macht, wenn der soziale Druck im Job zu groß wird. Stichwort: Wie viel Team ist eigentlich zu viel Team?